So, hier ist der FPV-Podcast und wir sind immer noch bei unserer Anfängerserie. Wir sind jetzt bei Folge 5 und in Folge 5 soll es um Funke, also Sender, und um die FPV-Brille gehen. Ich sitze hier wieder mit dem Philipp bei mir zu Hause in Dänemark. Hallo Philipp.
Moin.
Philipp, lass uns mal am besten mit der Fernbedienung anfangen. Ja, willst du da ein paar generelle Worte dazu sagen?
Jo, also Fernbedienung ist natürlich das, mit dem man den Quadrocopter steuert. Die hat dann zwei Gimbals und nennt sich diese kleinen Sticks, die man in alle Richtungen bewegen kann. Und da wird im Quadrocopter-Bereich zwischen Mode 1 und Mode 2 unterschieden. Das sagt eigentlich nur, mit welchem Stick, also dann, ob jetzt, ja, rechter und linker Stick sind dann sozusagen vertauscht bei den beiden. Entweder man gibt halt gern mit der linken Hand Gas oder mit der rechten. Das ist eigentlich die
Genau, also
Hauptsache.
das ist so, bei Mode 2 ist es so, nein, ich fange mit Mode 1 an. Bei Mode 1 ist es so, dass Pitch und Roll auf dem linken Stick sind. Also nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts kippen. Und das Yaw, also auf der Stelle drehen, und Gas auf dem rechten Stick sind. Und bei Mode 2 ist es ganz genau andersrum.
Und ich schätze mal, 99% der Leute fliegen Mode 2.
Ja. Also es gibt eine Menge Leute, die früher Modellflug betrieben haben und später zum FPV gekommen sind. Da sind viele dabei, die nach Mode 1 fliegen. Warum, weiß ich nicht. Aber das scheint wohl für Modellflug, also für Flächenflieger, irgendwie günstiger zu sein.
Aber insgesamt gesehen sind Mode 2 Flieger
Ja,
häufiger
Mode
vorhanden.
2 ist klar, ist das
Gut.
Gängigste. Ich glaube, dass in Asien viel Mode 1 geflogen wird. Aber gut, ist ja auch wurscht, der spielt ja keine Rolle.
Genau.
Gut, dann haben wir noch so Schalter an der Fernbedienung.
Genau, also dann hat man meistens oben oder vielleicht an den Schultern sozusagen noch Schalter. Entweder zwei oder drei Wegeschalter, also entweder sie sind hinten oder vorne, manche können auch in der Mitte dann rasten. Auf diese Schalter kann man dann extra Funktionen legen, zum Beispiel das Arm, also das Scharfstellen des Quadrocopters, also das Anschalten. Es gibt dann noch mehr Sachen, da kann man zum Beispiel die verschiedenen Modi des Quadrocopter drauflegen, zum Beispiel den Engelmodus, wo dann der Winkel begrenzt ist, sage ich mal.
Stabilisiert-Modus
Genau, da wo
sozusagen.
man, wenn man loslässt, dann ist er wieder gerade. Dann gibt es den Akro-Modus, bei dem man halt die Rotationsgeschwindigkeit ändert. Und das kann man dann halt zum Beispiel mit den Schaltern ändern. Dann kann man zum Beispiel einen Pieper noch auf den Schalter
Es gibt noch
legen.
diesen Halb-Akro-Modus, dieser Horizon-Modus,
Genau.
womit man flippen kann und der, wenn man die Sticks loslässt, er trotzdem wieder in die Horizontale zurückflippt.
Ja.
Was irgendwie bei Line of Sight manchmal ganz lustig ist, ansonsten ziemlich sinnlos, wenn du mich fragst.
Richtig.
Ja, ich habe da auch noch so ein paar Drehregler oder Potis bei mir an meiner Fernbedienung. Da mache ich die Lautstärke zum Beispiel drüber, der Ansagen.
Genau, das ist.
Ne? Ich muss dazu jetzt so eine Turanis und da kann man das schön programmieren. Das ist sehr, sehr angenehm.
Dann haben die meisten Funken noch ein Display, über die man dann Einstellungen machen kann, aber im Quadrocopter-Bereich ist das sehr viel weniger als zum Beispiel im Flächenfliegen. Im Flächenfliegen muss man da halt die ganzen Mixer und sonst was einstellen.
Ich muss auch dazu sagen, dass man, wenn man fliegt, relativ selten aufs Display guckt, weil man die Brille auf hat, ne?
Stimmt, aber halt zum Einstellen, wie
Ja,
ich
zum Einstellen
sagte.
ist gut. Und manche, wenn du jetzt zum Line of Sight zum Beispiel fliegst oder einstellst, kannst du diese Lua-Script-Geschichte
Genau,
machen.
Lua-Scripts. Zum Beispiel die Terranis kann Lua-Scripts ausführen. Das sind kleine Dateien, welche man ausführen kann, also kleine Programme sozusagen. Und da kann man dann zum Beispiel die paar Einstellungen vom Quadrocopter ändern, zum Beispiel die Pits. Und man kann auch dann, wenn man einen kompatiblen Videosender hat, kann man die Sendeleistung Kanäle direkt an der Funke einstellen. Genau.
Sehr schöne Sache. Ja, wir fliegen mit 2,4 GHz.
Es gibt dann auch noch andere, die fliegen mit 900 MHz, aber da kommen wir gleich zu.
Ja, Long Range, ne?
Genau.
Ja. Und ja, Hersteller, bekannteste Hersteller sind Aether Sky, würde ich sagen. Fliegen die meisten im
Ja.
Racer-Bereich.
Also da
Ne?
die Funke von denen heißt Taranis, die
Ja.
hat man vielleicht schon gehört. Da ist jetzt seit, okay, schon etwas länger die QX7 draußen. Davor waren die Taranis-Funken etwas teuer, so 200, 250 Euro. Und seitdem es die QX7 gibt, kriegt man halt um 100 Euro eine vollwertige Funke mit den gleichen
Ja.
Features und
Das Tolle ist halt, dass da dieses OpenTX drauf ist.
Also da kann man halt die Lua-Scripts und alles mögliche drauf ausführen.
Das ist so ein offenes Betriebssystem. Mhm. Das ist Open Source.
Ja. Ne?
Und das ist sehr, sehr mächtig, aber auch sehr einfach zu programmieren, finde ich. Also es ist keine Riesenhürde.
Also es ist ein bisschen aufwendig jetzt, wenn man es direkt an der Funke machen möchte, alles, aber es gibt eine schöne Computersoftware, bei der man alles einfach, da liest man sozusagen die Daten aus kurz, kann das ganz leicht am Computer alles ändern und speichert es dann wieder ein. Also das ist genial.
Richtig. Wir haben jede Menge Modellspeicher, wir haben eben genau diese Schnittstelle zum Computer, die gleichzeitig übrigens auch die Funke zum USB-Stick sozusagen machen kann.
Sie kann sie aber auch zum Controller für Simulatoren am Computer machen. Sie kann es auch noch als USB-Stick, dass man auf die
Dateien... Ach so, meinst du das, ja. Kannst einen Joystick-Mode machen, kannst damit Simulator fliegen, ohne groß irgendwas einstellen zu müssen. Tolle Sache. So, dann haben wir zum Beispiel noch FlySky. Ich glaube, du hattest mal eine FlySky,
ja, ne? Ich habe angefangen mit FlySky. Das ist sehr schön für Anfänger. Und ich würde es auch immer noch für Anfänger empfehlen. Da kostet eine Fernbedienung mit Empfänger knapp 40 Euro. Und an sich hat sie alles, was man braucht, hat 10 Kanäle. Also 4 Kanäle werden ja für die beiden Gimbals gebraucht. Und dann kann man noch 6 Schalter benutzen.
War die auch mit OpenTX eigentlich?
Nee, das ist nur eine eigene FlySky-Software. Okay. Mhm. Aber die ist auch eindeutig mächtig genug für Quadrocopter. Da hat man keine Spielereien wie Lua-Scripts, aber wenn man halt wirklich nur fliegen möchte, wie du sagst, wenn man die Brille aufhat, muss man eh nicht aufs Display gucken. Sie hat alles, was man als Anfänger zum Quadrocopterfliegen braucht.
Ja, und es ist echt ein günstiger Einstieg.
Ja, definitiv. Ja.
Turnigy haben wir noch.
Turnigy bringt meistens die gleichen Fernbedienungen wie FlySky raus.
Richtig.
Steckt das gleiche hinter. Aber Turnigy hat eine schöne Funke. Die wird von Hobby King verkauft und die sieht ungefähr aus wie so ein PS3-Controller, also wie so ein Game-Controller, wo oben drauf ein
kleines Xbox 360-Controller.
Ja, genau, wie ein Controller und oben drauf ist dann halt das Display und wer halt lieber sowas in der Hand hat, dann ist die gut.
Ja, die ist super. Na, dann haben wir noch die gute alte Graupner.
Ja, sie existiert.
Ja.
Dann haben wir noch Spektrum, das ist auch eine lang bekannte Marke, wird aber auch nicht so viel geflogen im Quadrocopter-Bereich.
Also, wir müssen das mal kurz gerade ziehen. Also, Graupner baut super Fernbedienung, ohne Frage, funktioniert alles tadellos.
Also, für Flächenflug extrem geile Teile und sowas.
Es gibt auch viele, viele Racer-Piloten oder einige, die Graupner fliegen. Okay. Ja, wir tun's nicht. So. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte das jetzt nicht so stehen lassen. Graupner, ja, Spektrum.
Spektrum war früher auch groß dabei.
Ja, das waren die ersten, die so, sag ich mal, zahlbare Digital-Sender gebaut haben. Ne?
Sind immer noch so im oberen Bereich, aber bei Quadrocopter fliegen halt nicht viele die, weil...
Nee, das ist ungefähr so viel wie Graupner fliegen. Ja.
Und dann gibt's noch Radiolink, das... Hat nie wirklich groß den Markt übernommen.
Ich kenne nur einen, der Radio Link fliegt, und das ist Steffen. Hallo Steffen.
Ja, sind eigentlich recht schön, die Funken, haben ein Farbdisplay, aber es gibt halt nicht so die Auswahl an Empfängern und sowas. Dazu kommen wir jetzt auch.
Ach ja, was für eine Überleitung für den Empfänger.
Ja, wenn was gesendet wird, muss es auch empfangen werden.
Richtig.
Dazu dienen halt die Empfänger. Das sind so kleine Teile mit 1 bis 2 Antennen, die im Quadrocopter hocken und dann angeschlossen werden. Wie werden sie denn angeschlossen?
Wie werden sie angeschlossen?
An den Flugcontroller.
Naja, angelötet halt.
Genau. Und darüber werden dann die Signale übertragen. Früher hatte man halt PWM benutzt. Das steht für Pulsweitenmodulation. Da wurde jeder einzelne Kanal über ein Kabel übertragen.
Ja, das war, da hatte man richtig
viel. Das war noch Zeit.
Ja, 6, 7 Kabel war keine Seltenheit.
Ja, vielleicht sogar noch mehr. Also da wird halt als einzeln übertragen. Ja. Naja, zum Glück sind die Zeiten vorbei. Ja. Und jetzt dann gab es PPM. Das ist sozusagen der Nachfolger auch in das ähnliche Technik, sage ich mal, aber
über ein Kabel. Das ist eine Art serieller Bus, ne?
Nee. Nicht?
Nein.
Nicht? Da werden die PWM-Signale hintereinander übertragen. Also
es war analog?
Ja. Also, beziehungsweise es gibt verschiedene Meinungen, ob Pulsweitenmodulation analog oder digital ist.
Du bist der Elektro...
Ja, PWM fliegt man heutzutage aber auch nicht mehr.
Okay.
Heutzutage fliegt man nur noch seriell. Also seriell ist halt ein digitales Protokoll. Da werden halt wirklich digital die einzelnen Daten übertragen. Und da haben halt die einzelnen Hersteller ihre eigenen Protokolle. Jetzt zum Beispiel FRSky hat S-Bus und ja, dann gibt es noch FlySky hat iBus, dann gibt es noch DSMX und sonst was.
Das macht Spektrum, ne?
Ich glaube ja.
DSM, ja, ja. Hm.
Genau, da gibt es eigentlich nicht viel zu beachten, außer dass FRSky einen extra Pudding will und dass die Signale invertiert überträgt. Das heißt, Nullen sind Einsen und Einsen sind Nullen. Und
ja, leider.
Die F4-Flugcontroller, die brauchen dann so ein kleines extra Bauteil, was das wieder zurück invertiert. Und das ist halt nur an einem UART dran, sodass man aufpassen muss beim Anschließen, an welchen man es anschließt.
Ja, das ist richtig. Es ist eigentlich eine total simple Sache. Also ihr macht einfach aus Nullen Einsen, aus Einsen Nullen. Keine große Sache, macht keine Latenz oder irgendwas. Jedenfalls nicht messbar oder jedenfalls, ja, vielleicht messbar, aber egal. Gut, ja, dann haben wir Empfänger mit einer Antenne und Empfänger mit zwei Antennen. Also zwei würde bedeuten, dass es dann ein sogenannter Diversity-Empfänger ist. Ne? Das heißt, eigentlich zwei Empfänger, richtig?
Ja, also es gibt ja auch, ich weiß gerade nicht, ich glaube, es gibt Empfänger, die machen das auch noch anders. Ach, ich muss gerade überlegen, wie das da funktioniert. Gibt auch, ich glaube, es ist ein Empfänger, aber dann wird immer verglichen, welche der beiden Antennen gerade ein besseres Signal hat.
Genau.
Und dann, weil das digital ist, funktioniert das. Bei analog funktioniert die Technik nicht, aber digital kann man einen Empfänger an beide anschließen und die dann durchschalten, die gerade besseres Signal hat. Aber da ist wichtig, ich sehe oft, wie Leute die beiden Antennen beide in die gleiche Richtung anbauen. Also beide, sage ich mal, genau nach oben. Und das bringt halt gar nichts.
Also parallel zueinander.
Genau.
Genau.
Und das bringt halt gar nichts. Also es ist, man hat die Antennen, falls eine, sag ich mal, die, wie wir schon in der anderen Folge über Videosender erklärt haben, dass Linearantennen werden auch bei Empfängern benutzt. Linearantennen sind halt so diskusmäßig, also so eher wie eine Fläche strahlen sie ab. Und das Problem ist dann halt, dass in manchen Orientierungen des Quadrocopters man der nicht mehr so gut Empfang hat. Und da muss dann die andere Antenne einspringen. Und wenn man beide gleich montiert, dann ist das halt sinnlos.
Ja.
Deswegen sollte man sie so ungefähr 90 Grad zueinander, also ja, im rechten Winkel.
Wie ein V sozusagen, genau, werden die dann angebracht. Also wie ein V. Hm? Ja, und bei Diversity oder Nicht-Diversity, ich bin jetzt ehrlich gesagt im FRSky-Universum unterwegs, kenne ich jetzt zum Beispiel den XM-Empfänger, der hat eben nur eine Antenne. Der XM Plus Antenne, Empfänger, das wäre dann Diversity, der hat zwei Antennen, richtig?
Genau. Genau. Also mit XM Plus, also dem mit Diversity, kommt man richtig weit, da muss man sich eigentlich nicht viel Gedanken machen um den Empfang.
Ja, das ist Full Range, ne?
Genau. Sagt man, ja. Und bei XM, da, gut, ich benutze jetzt bei 2 bis 3 Zoll Coptern, da fliegt man eh nicht so weit weg.
Das ist eben genau das Problem, was du eben geschildert hast, ne? Du bist in einer komischen Lage gerade. Mhm. Und dann hast du keinen Empfang mehr, ne? Weil du eben nur diese eine Antenne hast. Ja. Und wenn die andere sozusagen dann dieses Loch nicht ausgleichen kann, war es das, ne?
Genau, deswegen, wir kommen jetzt auch zur Größe. Die Größe zwischen dem XM und dem XM Plus, das sind halt gerade die aktuellen Empfänger bei FRSky, damit werden viele dann zu tun haben. Die Größe, beide sind winzig, also so wie ein Daumennagel groß.
Ja, bei der XM eher so kleiner Fingernagel, das ist unglaublich.
Ist halt der ist noch viel mal kleiner, aber
auch der XM Plus. Ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr großen kleinen Fingernagel.
Gut, aber das ist halt, der XM Plus ist auch kaum teurer. Da kann man sich eigentlich immer ein XM Plus reinpalken und hat keine Probleme mehr.
XM nur, wenn es Platzprobleme gibt, eigentlich, meiner Meinung nach.
Richtig. Ansonsten die Größe. Früher waren Empfänger sehr groß. Früher waren Quadrocopter auch eher größer. Da hatte man da kein Problem. Aber heutzutage schrumpfen die Empfänger auf sehr kleine Größe, dass man den eigentlich immer irgendwo hin
latschen kann. Und die großen Empfänger früher, das Tyrannus wurde immer mit so einem großen, richtig großen Empfänger verkauft im Bundle. Die sollte man nicht wegwerfen oder verkaufen, sondern aufbewahren, weil die nämlich richtig gut zum Wingfliegen sind. Und genau, da wir alle irgendwann Wingfliegen werden.
Die kleinen Empfänger, die haben dann meistens halt nur den seriellen Ausgang. Das ist halt schön für Quadrocopter, aber die großen, die halt für den Wing gut sind, die haben dann meistens auch noch PWM-Ausgänge, welche für Wings dann wichtig sind.
Ja, wobei die von FRSky auch S-Bus haben.
Ja, also zusätzlich. Aber es ist halt die Größe, da hat man die Flexibilität. Ja,
und Telemetrie.
Ja, gut. Telemetrie, auch eine schöne Sache. Telemetrie bedeutet, dass Daten zurückgesendet werden zur Funke vom Quadrocopter aus. Und da gibt es bei FR Sky zum Beispiel einen XSR oder einen RXSR Empfänger. Und Daten, welche übertragen werden, da kann man halt alles mögliche übertragen, wie die, ja, eigentlich alles, was der Flugcontroller so an Daten hat, die Spannung, den Current-Sensor.
Alles das, was wir normalerweise oder was wir auch auf dem OSD haben können.
Genau.
Ne?
Genau. Und diese Lua-Scripts, die brauchen dann halt auch einen Telemetrie-Empfänger, weil die Daten halt hin und her geschickt werden
müssen. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel Long Range fliegst, dann ist zum Beispiel dein Empfangssignal wichtig für dich, das RSSI-Signal.
Genau, das hat man dann halt entweder im OSD drin oder man lässt sich per Telemetrie zur Funke zurückschicken.
Oder Ansagen. Die Terrans kann auch einfach, du kannst sie so programmieren, dass du einen Schalter umlegst und die sagt dir, wie viel Prozent RSSI du hast.
Ja.
Auch eine tolle Sache nebenbei.
Genau.
Wir machen hier gerade Terrans-Werbung, stelle ich fest.
Ja, aber es ist halt, wenn man Piloten anguckt, die meisten
fliegen Terrans. Und aus gutem Grund,
Okay. Ja. Genau, und jetzt, wenn man aus gutem Grund weit fliegen will, dann braucht man ein Long-Range-Setup.
Richtig.
Long-Range ist dann also nach, wenn es so richtig weit geht oder man sich absolut keine Gedanken machen will, wenn man vielleicht mal in einem Gebäude fliegt. Die normalen Empfänger, die kommen, sag ich mal, auf freier Fläche 1-2 Kilometer weit. Das Problem ist nur, wenn man etwas im Weg hat, wenn man vielleicht mal an einem Gebäude vorbeifliegt oder
Bäume.
Genau, dann wird das auch schnell kritisch. Wenn man sich absolut keine Gedanken mehr machen will, dann holt man sich von TBS einen Crossfire und man kann 40 Kilometer weit wegfliegen.
40?
Mhm.
Im Ernst?
Ja.
Wow.
Ich glaube, das Micro, also dieses günstigere Set, kann 20 Kilometer und das große 40.
Okay, das wusste ich gar nicht, dass es so weit geht.
Ja, also.
Das läuft mit 900 Megahertz, glaube ich.
Richtig,
ne?
Da sind die anfangs erwähnten 900 Megahertz. Genau.
Wir fliegen mit 2,4, einem normalen Empfänger und Long Range eben 900 Megahertz.
Genau. Das Gute an 900 Megahertz ist, dass es, soweit ich weiß, eine höhere Penetration hat, dass es besser durch Objekte durchsenden kann.
Mhm.
Und dass es durch mit der gleichen Sendeleistung auch weiterkommt. Das Problem ist nur, dass die Antennen auch deutlich größer sind. Und das ist halt ein Problem bei kleinen Quadrocoptern, wenn man dann eine massive Antenne, die wirklich mal 30 Zentimeter oder so ist.
Ja, aber es ist lösbar. Die meisten, die montieren sie so diagonal zu den Armen sozusagen.
Da muss man halt aber auch aufpassen, dass nicht wieder der Rahmen dann das Signal
blockiert. Ja, sicher, aber das sind dann ja wieder Racer. Also die fliegen ja nicht weit damit. Genau. Also die Racer benutzen das Ding eigentlich nicht wegen dem Long Range, sondern weil die Latenz unheimlich gut ist.
Die Latenz ist auch
die besser. Die haben eine wesentlich geringere Latenz als die 2,4 Gigahertz Empfänger. Wobei, ich sag mal, Otto Normalverbraucher oder ich werden das wahrscheinlich nicht merken, aber ich sag so Spitzenpiloten, die kriegen das schon mit, dass da ein paar Millisekunden weniger Latenz
sind. Ja. Also Preise sollte man vielleicht noch sagen. Long Range ist jetzt so eine Sache, da muss man sich das echt gut überlegen. Da ist man schon mit ein paar hundert Euro dann dabei.
Ja, wobei das Lite kriegst du, glaube ich, im Bundle schon für 120 oder 130 Euro.
Das Problem ist dann die Empfänger, die kosten 60.
Da ist einer dabei im Bundle.
Genau, aber man möchte meistens mehr als einen Empfänger haben.
Ja, meinst du wirklich?
Naja, ja, das gut. Ist dann... Aber das Schöne ist, der kleine Crossfire, den kann man zum Beispiel bei einer Terranis direkt hinten in ein Modul reinstecken, sodass man da nicht extra eine Sendeeinheit irgendwo rumstehen haben muss.
Das sondern bei allen Crossfires.
Nee, der große den nicht.
Okay, ja, so viel dann zu den Empfängern und Sendern. Kommen wir mal zur Brille, ne? Also wir hatten ja gesagt, wir reden über das, was wir am Körper haben, wenn wir fliegen, ne? Und das ist ja dann der Sender, den wir in der Hand haben, die Brille, die wir auf dem Kopf haben.
Richtig.
Und die Brille, ja, da gibt's im Prinzip zwei verschiedene Arten.
Ja, einerseits der gute alte Brotkasten oder das Aquarium.
Das Aquarium, ja.
Das ist so sozusagen ein Display mit einer Fresnel-Linse, sodass man, also das Display ist dann, sag ich mal, 10 cm vom Augen und weil man da normalerweise nicht scharf stellen könnte, ist noch eine Linse dazwischen, welche macht, dass man das scharf sehen kann.
Ja, also Display ist einfach nur so ein kleiner LCD-Monitor, genau, ne?
So ein 4-5 Zoll Monitor, der da dann vor einem hängt. Und das ist sperrig, groß und günstig.
Ja, ich glaube sogar bei meiner Brille ist das so, ich habe auch noch einen so Brotkasten, ich meine sogar 7 Zoll ist das Display, aber ist ja auch schon wieder wurscht. Es gibt es in verschiedenen Größen
halt. Ist halt sehr gut für den Anfang, weil es ab 30 Euro das gibt mit...
Ist sehr preiswert, ne?
Genau, mit allem drum und dran. Und schön ist das auch zum Beispiel dabei zu haben, wenn Leute zugucken wollen, kann man denen das aufsetzen, das funktioniert.
Oder wenn mehrere zugucken, können die einfach reinglotzen.
Ja.
Weil du kannst den, musst den ja nicht aufsetzen. Du hast ja dieses Display. Also kannst du einfach reingucken. Ne? Wie auf dem Monitor.
Und man muss die anderen Brillen, zu denen wir jetzt kommen, die muss man nämlich scharf stellen. Dann ist es immer nervig, wenn man jemanden die aufsetzt und der muss sie erst hintüdeln, dass er die richtig sehen kann.
Ich dazu noch sagen muss, also ich habe meinen Brotkasten immer dabei.
Ja.
Ich nenne das den Besucheraquarium. Nämlich genau aus dem Grund, wenn Leute kommen, wir fliegen, es kommen Leute, die sind immer misstrauisch, wollen dann erstmal wissen, was machen sie da, was soll das hier. Dann ist immer das Beste, denen so ein Ding auf die Nase zu setzen und dann ist meistens das Eis gebrochen. Die finden das ganz toll. Das ist meine Erfahrung. Also ich kann nur jedem empfehlen, irgendwas dabei zu haben beim Fliegen, Monitor, damit Leute, wenn sie vorbeikommen, das einfach sehen können, weil das macht uns sympathischer und das fördert unser Hobby, denke ich. Das
stimmt. Ja. Gut. Ja, die andere Art von Brillen sind, meistens werden sie im Volksmund Fetchhack-Brillen genannt. Ja. Das ist eine Marke, weil das ist sozusagen der Marktführer. Das ist so eine schmale Brille, also wirklich so sehr schmal.
Einfach ich muss mal an Geordi LaForge von Raumschiff
Enterprise denken. Habe ich auch gerade gedacht. Da sind dann sozusagen zwei sehr kleine Displays eingebaut mit einer Linse davor, dass jedes Auge ein einzelnes Display hat. Und dadurch kann das deutlich kompakter gebaut werden. Das Problem ist da der Preis. Und ja, ansonsten.
Wobei sich da am Preis auch schon einiges getan hat in der letzten Zeit, in den letzten Monaten. Wir reden ja immer von Wochen oder Monaten, selten von Jahren. Also wie viel FPV-Jahre ist ein Monat?
Ungefähr 7.
Okay.
Genau, und früher musste man sich halt eine Fetchhack für 300, 400 bis 700 Euro kaufen.
Die kosten also das beste Modell, wenn du das in Deutschland kaufst, HD3, Fetchhack HD3, kostet immer noch 700 Euro.
Ja.
Also 600 bis 700 Euro.
Ja, genau, je nach Empfänger. Den kann man nämlich austauschen.
Ja.
Genau, aber heutzutage gibt es natürlich von guten Freunden aus Fernost günstigere Alternativen.
Ja.
Wie die Ishin EV100 und die kostet knapp 80 Euro. Anfangs gab es Probleme mit der. Es gab zwei Probleme, die Leute hatten am Anfang. Die wurden jetzt aber ausgebessert, sodass man, wenn man sie jetzt neu bestellt, also nicht gebraucht kaufen, die Probleme wahrscheinlich weg hat.
Ja, genau. Also das, unsere Empfehlung ist, falls ihr euch so eine Brille kaufen wollt, kauft ihr am besten nicht gebraucht. Falls ihr doch so eine erwischt, so schlimm ist es nicht. Also wenn ihr ein bisschen geschickt seid, muss ein Kondensator wechseln und die Firmware neu aufspielen. Das ist kein Hexenwerk, also ist machbar. Und dann hat man die in der Qualität, die man, wo man sie jetzt auch kaufen kann.
Genau.
Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Freunde, die die Brille haben. Das sind absolute Anfänger. Und ich habe mir die natürlich dann auch mal geliehen und mal aufgesetzt. War am Anfang entsetzt, wie winzig das Bild ist. Aber nach 1-2 Minuten Fliegen habe ich mich da komplett dran gewöhnt. Und ich muss sagen, klein, scharf, knackig das Bild. Da kann man wirklich nicht meckern. Also für den Anfang ist das wirklich super. Ja. Und was ich ganz, ganz großartig finde an dieser Brille, ich glaube, das hat bisher noch keine andere Brille, man kann die Linse vom Auge wegbewegen. Also da gibt es ein kleines Drehrädchen und damit kann man beide Linsen parallel vom Auge weg oder zum Auge hin bewegen. Und damit ist für Brillenträger, die haben den Vorteil, dass sie keine Diopter brauchen. Also du kannst die Schärfe sozusagen damit einstellen, bis zu einem gewissen Grad nur, aber man kann.
Genau, früher mussten nämlich Leute, die eine Brille haben, Linsen extra dafür reinstecken sozusagen, dass man scharf stellen kann. Und die günstigen China-Produkte, das günstige China-Produkt ist jetzt auf die Idee gekommen, die Linse nach vorne und hinten verschieben zu können.
Eher Ishin oder wie die heißen?
Ishin, ja.
Ishin, die sind in mancherlei Hinsicht wirklich kreativ, das muss ich sagen. Also die haben
beeindruckend.
Ja, wirklich. Na, das ist eine Low-Cost-Brille, die ein Feature hat, die nicht mal die Hightechs beherrschen. Also finde ich schon erstaunlich.
Genau. Diversity ist auch ein Thema bei den Brillen. Auch wieder mit zwei Antennen.
Mhm.
Dort hat man dann halt meistens, wie wir auch schon grob angesprochen hatten in der Videosenderfolge, eine so Cloverleaf-Antenne beziehungsweise Pagoda. So, das sind alle Richtungen, beziehungsweise um sich herum.
Dieser Donut, von dem wir gesprochen haben.
Was man da empfangen hat, aber Man möchte dann meistens vor sich noch besseren Empfang haben, so dass man da noch eine Patch-Antenne hat. Also eine flache, die vor und hinter sich nur strahlt oder empfängt. Und die Brille schaltet dann halt immer zwischen dem besseren Bild um, wenn man ein echtes Diversity hat.
Ja, das andere wäre das Antennen-Diversity. Das, was zum Beispiel auch diese EV100 hat.
Genau. Ne?
Was aber okay ist.
Genau, also es funktioniert auch, ist nicht die Katastrophe, aber in der Theorie, wenn man es technisch betrachtet, sollte man das eigentlich nicht tun, denn die beiden Antennen werden einfach sozusagen addiert, die
das Empfangende. Und das kann natürlich auch negativ addiert werden, sozusagen. Also ja, das ist jetzt blöde an, aber das kann bei ungünstiger Lage halt das Signal komplett verschlucken. Genau,
das ist halt dann technisch mit elektromagnetischen Wellen. Ja, wenn man sich damit auskennt, dann kann man verstehen, warum halt der Wellenberg und das Wellental sich auslöst.
Das kriegst du aber in so einem Format wie hier nicht vermittelt. Genau,
aber einfach nur wissen, dass halt echtes Diversity noch schöner ist, wenn wirklich zwei Empfänger vorhanden sind. Ja. Dann haben manche Brillen auch ein DVR.
Was? Richtig, genau. DVR.
Ja.
Das hat nämlich die Ishin auch. Aber allerdings muss man das dazu kaufen.
Genau,
das kostet nochmal 10, 15 Euro. Und das Ding ist auch eigentlich wieder, wie gesagt, ich finde diesen Hersteller teilweise wirklich beeindruckend. Da haben die einen kleinen Geniestreich mitgemacht.
Genau, das kann man direkt anklippen, muss nur ein Kabel in die Brille stecken und ein an den Akku und schon
läuft. Und dieser Akku, der dabei ist bei der Brille, der passt auch direkt. Der hat einen zweiten Anschluss, der direkt in diesen DVR. Das heißt, DVR heißt übrigens digitaler Videorekorder. Um das nur mal klarzustellen, damit kann man seine Flüge aufnehmen. Warum sollte ich meinen Flug aufnehmen? Ich meine, ich habe dieses miese analoge Signal. Das ist wirklich kein Eye-Candy, finde ich. Diese Filme sind in einer niedrigen Auflösung mit analog viel Rauschen. Warum macht man das?
Das hat mehrere Gründe. Entweder man nimmt den Grund, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwo reinfliegt, nochmal kurz zurückspulen kann. Es geht auch häufig in der Brille, dass man nochmal kurz gucken kann, wo genau ich jetzt hingeflogen bin, also reingeflogen bin.
Du meinst, wenn du abstürzt?
Genau.
Ja.
Wenn ich jetzt in irgendwelche Bäume reingeflogen bin oder nicht ganz weiß, wo ich jetzt abgestürzt bin.
Oder auf einer hohen Wiese.
Ja, dass man da nochmal kurz zurückspulen kann und genau sehen kann, wo man abgestürzt ist.
Genau.
Und ansonsten finde ich es auch immer schön, ich nehme eigentlich alle Flüge auf, wenn irgendwas Cooles mal passiert oder sonst was, dann hat man es einfach auf Video. Dann ist es auch egal, ob man jetzt HD hat oder sonst was.
Genau, das ist der Punkt. Ich gucke mir meine Flüge gerne nochmal an. Meine Freunde gucken sich meine Flüge nicht gerne nochmal an.
Das ist genau der Punkt. Einfach so dieses schön, einfach seine Flüge nochmal, falls irgendwas passiert ist, weil irgendwas Cooles, Schlechtes, sonst was, einfach schön aufgenommen zu haben.
Ja,
Genau, dann haben manche noch einen Lüfter. Wozu haben sie denn einen Lüfter?
Ja, das kommt, weil die sehr, sehr, einen sehr begrenzten Raum sozusagen vor dem Auge haben. Und wenn es im Sommer zum Beispiel, wenn es sehr warm ist, fängt man leicht an zu schwitzen, dann beschlagen die die Linsen. Na, und wenn man so einen Lüfter hat, der bläst dann frische Luft durch die Brille und dann beschlagen die in der Regel nicht.
Ja.
Na, das hat meine erste, das war auch eine Fairchild Predator, die hatte keinen Lüfter. Ich echt gebranntes Kind, ne? Also ich habe dann teilweise bin ich dann wieder im Nebel geflogen.
Das war auch schon passiert.
Ja.
Genau.
Ja, dann hatten wir, die Diopter hatten wir schon angesprochen, das sind diese kleinen Linsen. Die werden bei Fat Shark zum Beispiel auch mitgeliefert. Ich glaube, das sind plus zwei Dioptrienlinsen, die da meistens dabei sind bei den Dominatoren. Aber
das ist eigentlich in plus zweier Schritten, also plus zwei.
Ja, aber es ist immer ein Satz dabei, wenn du die Brille kaufst. Und das ist plus zwei. Meine ich. Und eigentlich ja auch schön. Es gibt aber, also ich sag mal so Brillenträger, die viel fliegen, lassen sich meistens dann vom Optiker auf ihre Augen zugeschnittene Diopter bauen. Das kostet so um die 50, 60 Euro, so, wenn ich richtig informiert bin. Die schiebt man dann vor die Linse, da gibt's extra so Halterungen in der Brille und dann hat man ein gestochen scharfes Bild.
Ja, und das ist auch recht sinnvoll, wenn man sich dann eine extrem teure Brille kauft, dass man dann auch was sehen kann.
Ja, das macht Sinn, ja.
Dann hatte ich ja anfangs angesprochen, dass die teuerste Fat-Shark-Brille je nach Modul, also Empfangsmodul, verschiedenen Preis hat. Das liegt daran, dass Fat-Shark-Brillen meistens Module haben, also Empfangsmodule. Die Brille an sich kann nur das Bild anzeigen und an der Seite ist dann ein kleiner Schacht, in dem man das Modul reinpackt. Ich habe eine Aomori Commander, deswegen habe ich das Vergnügen nicht. Aber Stefan, wie ist das denn genauer?
Naja, also das ist ja eigentlich nur der Empfangsteil, den du da einsetzt. Und das kannst du natürlich als Nachteil sehen. Du musst es extra kaufen. Es gibt da recht günstige Originalmodule von Fatshark, die ich erstens nicht günstig finde und zweitens auch nicht besonders gut. Es gibt ein normales Modul und ein Diversity-Modul, das glaube ich meines Wissens nur ein Antenn-Diversity hat, nicht mein echtes Diversity. Aber da gibt es auch reichlich Fremdhersteller, die andere Module bauen. Und das Schöne ist halt, du hast die freie Auswahl. Du kannst dich für ein Modul entscheiden. Du kannst dir zum Beispiel von Ishin für 20 Euro ein Modul kaufen, das meiner Meinung nach sehr, sehr gut ist. Mhm. Also das hat einen sehr, sehr guten Prozessor und hat sehr viel Leistung, so dass man da halt auch noch ein paar kleine Spielereien. Du hattest dich da, glaube ich, ein bisschen zu informieren zu dem Thema.
Ja, also es gibt halt sag ich mal, teure Markenempfänger, knapp 80 Euro, sage ich mal, da weiß ich das nicht ganz genau. Aber dann gibt es halt sozusagen wieder Nachbauten von Real AC zum Beispiel, 30 bis 40 Euro. Die haben dann immer ein Display drauf, sodass man dann
Brille ein Display hat. Das ist ein OLED und so ein kleiner Joystick, mit dem man dann einstellen kann.
Mhm. Genau, dann gibt es jetzt neu von Ishin auch noch einen, der sieht ähnlich aus. Aber dazu muss man sagen, es gibt für die Art von Empfänger, die mit so einem kleinen OLED-Display und so, eine Firmware, also ein Betriebssystem sozusagen.
Achilles, so.
Genau, Achilles. Und da gibt es nochmal schönere Features und sowas. Und die von Ishin, die für 20 Euro, hatten sehr schnellen Prozessor, wo sich der Entwickler von Achilles sehr drüber gefreut hat. Und er hat dann sich da nochmal sehr viel Mühe gegeben und dann kann man sich für 11 Euro die Firmware kaufen und dann nochmal sehr viel rausholen aus dem 20-Euro-Modul. Und
wenn man dazu sagen muss, dass du musst diese Software auf den Empfänger flashen, genau, was nicht wirklich trivial ist. Es ist relativ simpel, glaube ich, mit dem Real ACC-Modul. Bei dem Ishin ist es nicht mehr ganz so einfach. Aber machbar. Aber auch das, finde ich, führt jetzt schon wieder irgendwie zu weit.
Ja.
Da muss sich jeder selber schlau machen. Es gibt da eine Seite, die wir dann vermutlich, werde ich dir auch noch verlinken.
Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, für 20 Euro plus 10 Euro Software kann man einen richtig guten Empfänger jedenfalls bekommen für die Brillen.
Mhm.
Aber da wir jetzt ganze Zeit über die teuren Fatshark-Brillen reden, nochmal kurz zu den Brotkästen. Ich hatte mir einfach mal, obwohl ich schon eine Commander-Brille habe, aus Spaß im Brotkasten geholt, die Ishin VR006, weil ich wissen wollte, was man für knapp 30 Euro kriegt. Das ist eine Brille mit 4,3 Zoll Bildschirm, eingebautem Akku, Antenne Diversity und sie zeigt die Spannung und den Kanal in der Brille an. Und das ist eigentlich alles, was man so am Anfang möchte. Und das, was ich schön finde, sie wird halt über USB geladen, dass man da nicht noch extra ein Ladegerät oder Kabel oder sonst
und Akku braucht. Und sie macht Fast-Through. Du kannst auch direkt so eine Powerbank anschließen mit einem langen Kabel. Ja. Tolle Sache. Also die Brille ist für das Geld ist unfassbar.
Deswegen, wenn man wirklich am Anfang ist, dann kann ich die Ishin VR006 auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Ich habe sie dann manchmal als Besucheraquarium mit, weil Akku ist direkt drin, einfach anmachen, jemandem in die Hand drücken und gut ist. Mhm.
Das wäre jetzt unsere Budget-Empfehlung. Die Ishin EV100, das wäre dann die 2-Monitor Fatshark-Style-Brille.
Genau,
die das wäre halt das auch. Ja. Eigentlich auch Budget, aber eben schon eine Nummer teurer, also um die 100 Euro.
Genau.
Ja.
Und ich habe jetzt als Brille die Aumway Commander, die kostet knapp 270, wenn man gerade einen guten Preis erwischt. Und die hat halt direkt Empfänge eingebaut, hat einen Lüfter, DVR.
Großes Display.
Ich bin echt zufrieden mit der.
16:9.
Ja.
Ne? Also wir haben auch tatsächlich 4:3, also das alte Fernsehformat sozusagen in den Brillen. Also in den Fatsharks ist das in der Regel drin. Die Dominator V3 hat, glaube ich, auch 16:9, sonst haben die meines Wissens alle 4:3 und die Aumway Commander hat halt 16:9.
Ja.
Man braucht dann halt entsprechende Kameras, also braucht man nicht, aber ist halt schöner mit einer 16:9 Kamera zu fliegen, wenn man ein 16:9 Display hat.
Was man da noch kurz erwähnen muss, ich hatte davor eine Skyzone V2 oder so und die hatte 16:9, aber man konnte es nicht umstellen. Man hatte immer ein 16:9 Bild. Wenn man eine 4:3 Kamera hat, dann wird es 16:9 angezeigt, also wird es gestretched.
Wurde es dann oben und unten abgeschnitten?
Oder nein, wie? Es wurde gezogen.
Ach, gestretched. Ja. Ach, wie furchtbar.
Ich weiß, und deswegen, die Commander kann einfach per Knopfdruck dann auf 4:3 umschalten.
Ja, dass
es,
ja. Okay, dass die croppen dann zwar eine Menge vom Display weg, also dein Bild wird dann deutlich kleiner, aber es ist auf jeden Fall angenehmer als mit so einem gestretchten, ja, und verfälschten Bild, dann willst du ja damit ein Geld treffen.
Ja, das ist etwas
schwierig gewesen.
Ja. War das ein bisschen komisch.
Ja, Mensch, dann sind wir schon wieder am Ende, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Philipp.
Kein Problem.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Fog, haze and sun, fly fast, day and night, bright light, up and away, that's FPV. For me, all looks great, above them all in open skies, my dream, flying, falling, turning, FPV. Deep in the night when it falls, when it crashes and it's flying in the fields to be found, it's getting hard to return to the station unit, losing to control.